Vor 70 Jahren, im September 1953, veröffentlichte Ernst Jünger den Essay Der gordische Knoten. Nachdem er zwei Jahre zuvor mit dem Waldgang für Furore gesorgt und den Rückzug aus der Öffentlichkeit propagiert hatte, waren die Erwartungen groß. Worum geht es in dem Essay? Es geht um die Geschichte des Aufeinandertreffens von Ost und West. Eine, so Jünger, im Weltgeschehen einmalige Begegnung. Für Jünger die geschichtliche Hauptrichtung überhaupt. Zitat: Die Völker treten mit stets neuer Spannung auf die alte Bühne und in die alte Handlung ein. Zitat Ende. Und es geht bei dieser Auseinandersetzung um nicht weniger als um den Gegensatz zwischen Freiheit und Schicksalszwang. Zitat: Dass freier Geist die Welt beherrsche, ist die Prüfung, die im Opfergang bestanden werden muss. Zitat Ende. Jüngers Rede in Metaphern und Bildern hebt sich vom zeithistorischen Hintergrund, dem wenige Jahre zurückliegenden Zweiten Weltkrieg und dem in Blüte stehenden Kalten Krieg deutlich ab. Der Koreakrieg, der 1950-51 als Stellvertreterkrieg der Supermächte tobte, war im Juli 1953, also wenige Monate vor der Veröffentlichung, durch einen Waffenstillstand eingefroren worden. Insofern ist das titelgebende Symbol, der gordische Knoten, mehr als nur ein Verweis auf die mögliche Weltherrschaft, die demjenigen vorhergesagt wurde, dem es gelänge, den Knoten zu lösen. Es geht Jünger um den bereits erwähnten Gegensatz. Der Knoten sei der Schicksalszwang, der Schwerthieb, die freie Entscheidung, die eine neue Welt geschaffen habe. Insofern sei der Gegensatz von Ost und West, von Asien und Europa, von Morgen und Abendland kein abstrakter, sondern ein räumlich wandelbarer, der zwei Schichten des menschlichen Seins betreffe. Zitat: Es gibt unter allem Wechsel räumlicher Machtverhältnisse eine unfehlbare Kenntnis des Unterschieds von Ost und West. Sie hängt mit der Wertung der Freiheit zusammen. Zitat Ende. Diese Wertung kann sehr unterschiedlich ausfallen. Ihre Anwendung hat Vor- und Nachteile. Wo der freie Geist herrscht, reden viele mit. Entscheidungen müssen mühsam ausgehandelt werden. Wo Zwang herrscht, besteht leichter die Möglichkeit, dass die Masse nach einem Willen formiert wird und entsprechend schlagkräftig agieren kann. Aber in der Willensfreiheit liegt die Möglichkeit zum freien Entschluss, der Tat, die alles ändert. Der freie Einzelkämpfer wiegt dann Massen von Massenmenschen auf. Jünger bleibt hier also seiner Erfahrungswelt, der des Krieges, treu. Der freie Entschluss ist die schärfste Waffe, wenn die linke und die rechte Grenze festgelegt sind. Diesem Prinzip folgt letztlich die deutsche Auftragstaktik seit dem 19. Jahrhundert. Und vor allen Dingen sie hatte zu einer Überlegenheit des deutschen Soldaten geführt, die vom Gegner nur mit einem wesentlich höheren Aufgebot an Menschen und Material gebrochen werden konnte. Die Vorstöße Richtung Osten, so Jünger weiter, waren von der Übernahme östlicher Wertung bestimmt. Ob Napoleon oder Hitler, Zeit und Raum werden in den endlosen Weiten zu einem Faktor, der dem westlichen Gegner gefährlich werden kann. Zitat Jünger: Als Regel lässt sich annehmen, dass der europäische Stratege das Feld seiner Stärke verlässt, wenn er Maßnahmen trifft, die räumlich die Einöde und zeitlich den schleppenden Ablauf begünstigen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, irgendwann bleibt die Initiative in den Weiten des Ostens stecken, weil das Ziel fehlt und die überdehnten Versorgungslinien jede Bewegung hemmen. Die Frage, was passiert, wenn der Osten Richtung Westen vorstößt, die stellt Jünger gar nicht, obwohl sie im Jahr 1953, als der Osten bis zur Elbe reichte, aktuell gewesen wäre. Jüngers Fazit ist ein salomonisches. Der Kampf zwischen Ost und West werde unentschieden bleiben, da er in jedem Menschen stattfinde. Beide, Ost und West, hätten den sittlichen Charakter des Menschen geformt. Die Begegnung bleibt ein ständiges Problem, eine ständige Aufgabe. Aber bei aller philosophischen Deutung kommt Jünger abschließend doch noch auf die Weltlage zu sprechen, nämlich die von 1953. Zitat, der Osten und der Westen beginnen sich die Welt zu teilen. Der Osten unter der Hegemonie Russlands, der Westen unter der Amerikas. Zitat Ende. Und Jünger verweist auf den aus dieser Konstellation folgenden Determinismus, der hier im Gegeneinander zweier Atommächte unweigerlich eine Apokalypse folgen sieht. Jünger ist dagegen überzeugt, Machtfragen lassen sich nicht durchrechnen. Die Substanz, aus der sich auf wunderbare Weise die Welt erhält, ist unberechenbar. Was war 1953 mit so einer Deutung anzufangen? Natürlich, wie bei Jünger immer, fanden sich zahlreiche begeisterte Rezensenten und das Buch musste innerhalb eines halben Jahres zweimal nachgedruckt werden, seitdem aber niemals wieder mehr. Ich glaube immer noch, die dritte oder vierte Auflage ist, glaube ich, immer noch lieferbar. Natürlich hat er es dann auch in seine gesammelten Werke aufgenommen, das ist ja klar. Aber beim Leser bleibt doch vor allem der Eindruck hängen, dass sich Jünger von der Politik verabschiedet hatte. Ein Eindruck, der sich wenige Jahre später in seinem weiteren Essay Der Weltstaat von 1960 bestätigen sollte, in dem Jünger die Blockkonfrontation als etwas Vordergründiges interpretiert, das vor allem von der großen und wachsenden Gleichförmigkeit, die sich über alle Länder ausbreitet, ablenke. Es lag nahe, dass sich jemand wie Karl Schmidt, der auf klaren Unterscheidungen bestand, kritisch mit diesen Auffassungen auseinandersetzen würde. Ernst Jünger und Karl Schmidt kannten sich seit den späten 1920er Jahren und hatten im Dritten Reich sehr unterschiedliche Wege beschritten, aus denen sich ihre Positionen im besiegten und geteilten Deutschland ableiteten. Auf der einen Seite Ernst Jünger, der Autor der Marmorklippen, also des Widerstandsbuchs, der sich 1933 in die innere Emigration zurückgezogen hatte und nun nach einem Veröffentlichungsverbot in den unmittelbaren Nachkriegsjahren wieder vom Feuilleton gefeiert wurde. Auf der anderen Seite Karl Schmidt, an dem der Ruch des Aufsatzes Der Führer schützt das Recht hängen geblieben war, der sich 1933 für den NS-Staat entschieden hatte und nun vor allem Gespräche in der bereits erwähnten Sicherheit des Schweigens führte. Das persönliche Verhältnis der beiden blieb davon nicht unberührt, Spannungen bauten sich auf, blieben aber in dieser Phase noch unausgesprochen. Da fiel es Armin Mohler, dem ehemaligen Sekretär von Ernst Jünger und Bewunderer von Karl Schmidt, nicht schwer, letzteren, also Karl Schmidt, zu einem Beitrag zur Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Jünger zu überreden, die 1955 erscheinen sollte. Und Karl Schmidt lieferte unter der Überschrift Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West, Bemerkungen zum gordischen Knoten. Der Aufsatz von Karl Schmidt geht in eine ganz andere Richtung als Jüngers Essay. Und zwar so sehr, dass Schmidt am Ende ausdrücklich vor der Missdeutung warnen muss, sein Aufsatz sei gegen Jüngers bildhaftes Polaritätsdenken gerichtet. Und er betont, dass es ungerecht sei, Jüngers Schriften auf einige Formeln zu fixieren, statt ihre, Zitat, Kernkraft zu erproben. Und es ist klar, es deutet sich an, dieser milde Abschluss steht im scharfen Widerspruch zu den von Karl Schmidt in seinem Aufsatz entwickelten Antithesen. Schmidt geht von Besonderheiten aus, die sich im Laufe der Geschichte in der Auseinandersetzung zwischen Ost und West gezeigt haben, um dann auf den wichtigen Gegensatz, den vielmehr wichtigeren Gegensatz, von Land und Meer zu sprechen zu kommen. Diesen begreift er nicht wie Jünger als eine Polarität, sondern als eine konkrete Dialektik, die sich auf die Frage-Antwort-Struktur aller geschichtlichen Situationen und Ereignisse beziehe. Die Dialektik, verstanden als strenger Gegensatz von Frage und Antwort, wird von Karl Schmidt allen Polaritätsvorstellungen, die von sich einander gegenseitig bedingenden Größen ausgehen, gegenübergestellt. Zitat Schmidt: Die polare Spannung enthält eine Gleichzeitigkeit der sie bildenden Gegensätze. Eine Gleichzeitigkeit, die sich in der Struktur immer von Neuem und immer gleich wiederholt. Das konkret geschichtliche Bild, also seines, dagegen enthält eine dialektische Spannung, nämlich die Aufeinanderfolge einer konkreten Frage und einer ebenso konkreten Antwort. Zitat Ende. Das sowohl als auch Jüngers kann Ost und West als Bestandteile der bipolaren Wahrheit Europas sehen, während es bei Schmidt um das Entweder-Oder von Frage und Antwort geht. Mit anderen Worten, bei Schmidt geht es um Politik. Karl Schmidt setzt voraus, und damit ist er nicht allein, dass jede geschichtliche Handlung die Antwort eines Menschen, eines Volkes, einer Nation, wie auch immer, auf eine Frage sei, die von der Geschichte gestellt wird. Jede Antwort erhält ihren Sinn durch die Frage, auf die sie antwortet, und bleibt sinnlos für jeden, der die Frage nicht kennt, so Schmidt. Er hat diese Konstellation, diese Formel aus der angelsächsischen Tradition entlehnt. Am bekanntesten ist die Erweiterung zur Dialektik von Herausforderung und Verhalten durch Arnold Toynbee, einen britischen Geschichtsphilosophen, dessen mehrbändiges Hauptwerk Der Gang der Weltgeschichte 1949 in einer zweibändigen deutschen Zusammenfassung erschien. Aber Karl Schmidt geht es im Gegensatz zu Toynbee nicht um Geschichtsgesetze, sondern um die einmalige, konkrete Situation, die sich eben gerade nicht wiederholt. Dementsprechend stellt er den anderen Deutungen der Gegenwart seine eigene entgegen. Zitat: Die geschichtliche Epoche der industriellen Revolution und der entfesselten Technik als Folge des Übergangs zu einer maritimen Existenz. Zitat Ende. Letztere, also die maritime Existenz, also die meergebundene Existenz, war dabei die Antwort auf die sich öffnenden Ozeane. Der heutige Weltdualismus, so Schmidt, ist für uns nicht ein polarer, also wie bei Jünger, sondern ein geschichtlich-dialektischer Gegensatz von Land und Meer, was ja Dimitrios Kisoudis bereits erwähnt hat. Soweit die Antwort von Karl Schmidt auf Ernst Jünger, die auf dessen Anruf in schärfster Art und Weise reagierte und an die Thesen aus Schmidts knappen Büchlein aus dem Jahre 1942, Land und Meer, eine weltgeschichtliche Betrachtung anschloss. Daran hatte er, ausgehend von der Dichotomie von Landrätern und Meerschäumern, was Meerschäumer ein altes Wort für Piraten ist, daran hat er untersucht, das wechselvolle Verhältnis von Land und Meer, wobei er gleich zu Beginn des Büchleins den Determinismus ablehnt, also dass immer aus dem Meer immer das gleiche Raumgefühl folge, weil dieser Determinismus eine Raumrevolution, ein neues Raumgefühl verhindern würde. Aber um den Wechsel des neuen Raumbegriffs geht es Schmidt, weil an ihm die politische Grundordnung der Nomos einer jeden Epoche hänge. Die letzte geschichtlich vollendete Raumrevolution sei die des 16. und 17. Jahrhunderts gewesen, als die europäischen Seefahrer den Rest der Welt in Besitz nahmen. Das Zeitalter der europäischen Landnahme, das durch die britische Seenahme ergänzt und vollendet worden sei. Letztere, die britische Seenahme, führte zu einem Wandel des Krieges, der jetzt zur See, gegen den Handel und damit auch gegen Zivilisten bis zur Vernichtung geführt werden konnte. Und mit der verkehrsmäßigen Erschließung des Meeres im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren dann auch die Briten ihren Status als Meerschäumer, also als Piraten, und wurden, so Schmidt, lediglich zu Maschinenbediener. Deshalb, so muss man Schmidt wohl verstehen, konnten die Briten gegen das Schwinden ihrer Macht in den beiden Weltkriegen, und das ist ja bekannt, dass also der größte Verlierer neben Deutschland die Briten waren, deswegen konnten die Briten gegen Verlust ihrer Macht in den Weltkriegen nichts unternehmen und verloren die Initiative, weil sie zu Maschinenbedienern geworden waren. Aber nicht nur deswegen hätten die Briten nichts mit der in einem Entstehen begriffenen neuen Raumordnung zu tun, sondern auch, weil in dieser die Unterscheidung von Land und Meer aufgehoben sei. In dieser sich vollziehenden Raumrevolution sah Schmidt eine Ergänzung zur russischen Revolution, die das Ende der bürgerlichen Gesellschaft bedeutete. Diese Ablösung der Briten von der Weltherrschaft ist von dem britischen Geographen Halford Mackinder, den hatte auch Dimitrios Kisoudis schon erwähnt, bereits 1904 vorausgesehen worden. In seinem Aufsatz Der geografische Dreh- und Angelpunkt der Geschichte stellt er die These auf, dass die Weltherrschaft in Zukunft demjenigen gegeben sei, der Eurasien beherrsche. Die Briten als Seemacht hatten lange das Aufkommen einer Landmacht verhindern können, wurden aber letztlich Opfer ihrer eigenen Erfindungen, der Dampfmaschine und der Lokomotive, die es den Landmächten ermöglichten, sich durch die Erschließung des eurasischen Kontinents als Gegenmacht zu etablieren und damit das Ende der britischen Vorherrschaft einzulösen. Geografisch unterscheidet Mackinder zwischen der Weltinsel, womit er Europa und Afrika meint, den küstennahen Inseln, insbesondere Großbritannien und Japan, und den küstenfernen Inseln, die allerdings deutlich größer sind, nämlich Amerika und Australien. Das Herzland wiederum, das hier auch schon erwähnt wurde, das russische Reich mit seinen westlichen und südlichen Grenzgebieten, sei das Zentrum der Weltinsel. Wer es beherrsche, beherrsche die Welt, so Mackinder. In den 1950er Jahren, als die beiden, also Karl Schmidt und Ernst Jünger, miteinander diskutierten, beherrschte die Sowjetunion Osteuropa, um das zwischen 1941 und 1945 erbittert gekämpft worden war, ohne deshalb jedoch bereits Weltherrschaft zu sein. Nicht ohne Grund intensivierte die Sowjetunion seit Mitte der 1950er Jahre ihre Bemühungen um Einfluss in Afghanistan. Und das Ergebnis, das kennen Sie ja. Ein Nachfolger von Mackinder, der Vertreter einer Big History, nämlich Ian Morris, hat vor kurzem ein fast tausendseitiges Buch vorgelegt, das die These vertritt, die Entgegensetzung von Land und Meer sei durchaus noch aktuell, trotz aller technischen Erfindungen, trotz aller Erschließungen. Der Titel des Buches von Morris, Geografie ist Schicksal, weist bereits darauf hin, ohne die Insellage wäre die britische Geschichte zweifellos anders verlaufen. Aber Morris ist kein strenger Determinist, sondern sieht in der Insellage in gut britischer Tradition eine Herausforderung, auf die eben eine angemessene Antwort zu finden war. Pragmatisch heißt es bei Morris, Zitat, wir sind weder die Sklaven noch die Herren des Schicksals. Das Geheimnis des Erfolgs besteht darin zu verstehen, in welche Richtung sich der Karren bewegt und herauszufinden, wie man das meiste daraus machen kann. Zitat Ende, also typisch britisch. Aus der Insellage heraus wird verständlich, warum die Briten immer wieder versuchten, einen Gegenwall möglichst weit auf dem Festland zu errichten, um sich vor Bedrohungen zu schützen. Und im Gegensatz zu Karl Schmidt sieht Morris das maritime Zeitalter bereits vor dem 16. und 17. Jahrhundert, nämlich im 15. Jahrhundert, mit der Entdeckung Neufundlands beginnen. Seitdem begannen die Briten, so Morris, ihre Reise zum Mittelpunkt der Erde, die ja anfangs eine völlige Randlage einnahmen, nämlich jenseits des großen Kontinentalsblocks, waren auf einmal der Mittelpunkt, waren auf einmal in der Zentrallage, weil sich alle Verkehrswege und alles um die Briten drehte. Die atlantische Ökonomie und eben die schon erwähnten Erfindungen im Rahmen der industriellen Revolution machten Großbritannien reich und nach ihrem Selbstverständnis zum tugendhaftesten Volk der Welt. Und da Morris diesem Volk selbst angehört, wird diese typisch britische Doppelmoral bei ihm natürlich nicht weiter erörtert. Es ist interessant, dass Morris nicht nur eine geografische Beziehung zwischen der Eiszeit, die die britischen Inseln vom Kontinent trennte, und dem Brexit herstellt, sondern es gibt auch eine ideelle Beziehung. Denn die Themen, bei denen es bei Morris in der Geschichte immer gegangen sei, lassen sich bei ihm im Grunde seit der Eiszeit oder kurz danach immer auf die folgenden Punkte: Identität, Mobilität, Wohlstand, Sicherheit und Souveränität zurückführen. Daraus erkläre sich auch der Brexit, aber eben auch die ganze britische Geschichte bis dahin. Der Brexit sei eben die neue britische Antwort auf die alten geografischen Fragen. Warum hier von alten Fragen die Rede ist, erklärt sich leicht, wenn wir noch einmal auf Karl Schmidt zurückkommen. Denn mit seiner Deutung des Ost-West-Gegensatzes war er noch nicht am Ende. Vielmehr ließ er noch eine Warnung folgen. Sie besteht in dem nochmaligen Hinweis auf die konkrete Einmaligkeit einer historischen Situation. Zitat Schmidt: Indem die Menschen historisch zu sein glauben und sich an das früher einmal Wahre halten, vergessen sie, dass eine geschichtliche Wahrheit nur einmal wahr ist. Zitat Ende. Daher frage sich, was eben der gegenwärtige, der aktuelle Anruf oder die Herausforderung der Geschichte sei, die eben mit der Herausforderung der sich öffnenden Kontinente, der öffnenden Meere nicht mehr identisch ist. Leider, so Karl Schmidt, sei es nur zu natürlich, dass die Menschen auf einen neuen Anruf, vor dem wir jetzt ja stehen, mit der alten Antwort reagierten. Aber gerade die Weiterführung der alten Wahrheit wäre ungeschichtlich. Zitat Schmidt: Es ist allzu natürlich, dass der Sieger der vergangenen Epoche, also in der Rückblick, die Briten haben die eine gewonnen und dachten, die neuen Regeln gelten auch in der neuen Epoche, dass der Sieger der vergangenen Epoche den Anruf der Geschichte am ehesten verfehlt. Denn wie sollte der Sieger verstehen, dass auch sein Sieg nur einmal wahr ist? Zitat Ende. An dieser Stelle bricht Karl Schmidt ab, ohne sich über Spekulationen über die Art des neuen Anrufs zu ergehen. Allerdings ist diese These, dass die Verlierer im Hinblick auf die Zukunft die eigentlichen Sieger seien, durchaus nicht neu. Ähnliche Debatten gab es nach dem Ersten Weltkrieg, als sich in Deutschland die konservative Revolution formierte, die durchaus der Meinung war, dass der Verlierer, also sie selbst als Deutsche, in Bezug auf die Zukunft in der besseren Position sei. Denn alles würde sich ändern, worauf derjenige, der ja gerade durch deinen Sieg bestätigt worden sei, schlechter vorbereitet sein musste, als der, den die Niederlage zwingt, alles in Frage zu stellen. Dass die Sieger der beiden Weltkriege die richtigen Antworten auf die drängendsten Probleme gehabt hätten, kann man nun wahrlich nicht behaupten. Hans-Dietrich Sander hat das für den Zweiten Weltkrieg prägnant formuliert. Zitat: Der Triumph der Sieger war ein Triumph der alten Mächte des Liberalismus und des Sozialismus. Er löste keines der wesentlichen Probleme, er verschärfte jedes. Zitat Ende. Die Alliierten waren die Sieger, weil es ihnen zweimal gelungen war, ein eigentlich wieder natürliches Bündnis auf die Beine zu stellen. Wieder natürlich, weil ihre Antworten unterschiedlicher hätten nicht sein können, also auf die Herausforderung, was sich schließlich im Kalten Krieg, der Lage, in der ja Jünger und Schmidt jetzt miteinander diskutierten, zeigen sollte. Der Begriff Kalter Krieg bezieht sich meist auf den eisernen Vorhang Churchills und auf die Truman-Doktrin, nach der die Verhinderung der sowjetischen Expansion Richtung Westen an erster Stelle westlicher Politik stehen müsse. Er wurde 1947 von Walter Lippmann in die politische Debatte eingeführt. Erstmals verwendet wurde er allerdings von George Orwell, der im Oktober 1945 die Welt auf einen permanenten Zustand des Kalten Krieges zusteuern sah. Was verstand er darunter? Er nahm damit Bezug auf die Existenz zum einen der Atombombe und er ging davon aus, dass die Sowjets eben auch bald eine besitzen würden. Und die daraus resultierende Monopolisierung der Macht in wenigen Großreichen, weil ja nur die in der Lage sind, diese Waffe zu besitzen, wozu Orwell neben der Sowjetunion und den USA interessanterweise auch China zählte. Zum anderen bezog er sich auf das Buch Die Revolution der Manager von James Burnham, ein ehemaliger Trotzkist, der dann als liberaler oder als ja, neokonservativer Philosoph in den USA reüssierte. Nämlich in diesem Buch, Die Revolution der Manager, fand er die gesellschaftspolitische Ergänzung zur weltpolitischen Lage. Beides, die Atombombe und die Herrschaft der Manager nämlich, würden zu einer neuen Epoche der Sklaverei führen, die ähnlich stabil wie die in der Antike, sein würde. Orwell sieht darin die Art von Weltanschauung, Zitat, die Art von Überzeugung und die soziale Struktur, die wahrscheinlich in einem Staat vorherrschen würden, der gleichzeitig unbesiegbar ist und sich mit seinem Nachbarn in einem permanenten Zustand des eben Kalten Krieges befindet. Zitat Ende. Zu diesem Thema, dem Kalten Krieg, hat Ernst Nolte in den 1970er Jahren ein scharfsinniges Buch geschrieben und darin zwei extreme Deutungen des Kalten Kriegs einander gegenübergestellt. Die erste Deutung bezieht sich auf den konkreten machtpolitischen Konflikt zwischen zwei Großmächten, die sich ja spätestens seit 1949 an der innerdeutschen Grenze gegenüberstanden. Die zweite Deutung ordnet diesen Kalten Krieg in den Weltbürgerkrieg der Ideologien ein, in eine spätestens seit 1917 tobende Herausforderung der westlichen Demokratien durch alternative Ideologien, wie zum Beispiel den Kommunismus, aber eben auch den Nationalsozialismus. Und vor diesem Hintergrund können wir nochmals fragen, worin Mitte der 1950er Jahre die Herausforderung der Geschichte, der Anruf der Geschichte bestand. Nach offizieller Lesart bestand er offensichtlich darin, zumindest für den westlichen Teil, Westeuropa so weit in Gleichklang zu bringen, dass der amerikanische Hegemon für seine Sicherheitsgarantien eine vernünftige Gegenleistung erwarten konnte. Und in der Situation befinden wir uns mit gewissen Modifizierungen noch immer. Was als Wiederbewaffnungsdebatte in die Geschichte einging, begann mit dem Krieg in Korea, da sich jeder Deutsche angesichts der Konstellation an der innerdeutschen Grenze ja ausmalen konnte, was passieren würde, wenn die Sowjets in Europa ähnlich agieren würden. Also insofern hat das eine gewisse Vorbildwirkung gehabt. Die europäische Einigung, zunächst militärisch ganz offen gegen Deutschland gerichtet, dehnte sich dann bald auf den westlichen Rest des ehemaligen deutschen Gebietes aus und des ehemaligen Gegners der Amerikaner und mündete in die Aufnahme Deutschlands in die NATO, wovon sich zunächst vor allem die Briten eine Schwächung der französischen Position, mit der sie damals in starken Konkurrenz standen, erhofften. Darüber hinaus sei, so Nolte, Deutschlands Geschichte, Zitat, in höherem Maße eine Geschichte ideologischer Konflikte und politischer Teilung als diejenige irgendeines anderen Staates der Welt. Als Kriegsgebiet spezifischer Art ist Deutschland weitaus älter als der Kalte Krieg, der zu einem wesentlichen Teil auf seinem Boden ausgetragen wurde. Und warum, Zitat Ende, und warum ist dieses Kriegsgebiet älter? Zum einen, weil hier, so Nolte, der Marxismus geboren wurde und zum anderen natürlich aber auch, weil an seiner östlichen Peripherie, 1939 in seinen ehemaligen östlichen Gebieten, der Krieg, der Zweite Weltkrieg ausbrach. Insofern ist es nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, dass sich zwei der herausragenden Geister Deutschlands in dieser historischen Lage, also in den Mitte der 50er Jahre, nicht mit der Wiederbewaffnung oder der europäischen Einigung beschäftigten, sondern jeder auf seine Art die Frage nach dem Hintergrund stellten, vor dem sich dieses für alle sichtbare Schauspiel vollzog. Wir haben heute in Deutschland eine ähnliche Situation. Vordergründig geht es um unseren Anteil an der Verteidigung der westlichen Werte und die dafür notwendigen Mittel. Der Krieg in der Ukraine hat hierzulande zu einer Militarisierung der Politik geführt, die noch vor 10 Jahren undenkbar schien. Es entbehrt nicht einer gewissen Logik, aber auch natürlich Ironie der Geschichte, dass sich die linksliberalen Grünen von einer Pazifisten- zu einer Bellizisten-Partei entwickelt haben. Die Frage lautet also, was geschieht unter der Oberfläche, worin besteht die geschichtliche Herausforderung für uns? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen Blick auf die Ukraine werfen, weniger auf die konkreten Kriegsursachen oder den Kriegsverlauf als den dahinterstehenden Konflikt. Denn es geht, wie schon mehrfach hier erwähnt heute, um Geopolitik. Für Russland geht es dabei um die rote Linie. Das Land würde durch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine endgültig in die Rolle einer Regionalmacht gedrängt. Die USA haben genau daran ein Interesse, weil sie nur so ihre Hegemonie über Europa absichern können, die durch die Chinesen am östlichen Ende Eurasiens gerade herausgefordert wird. Einige Kommentatoren haben den Ukraine-Krieg deshalb mit dem Koreakrieg verglichen, weswegen wir wieder in der Karl-Schmidt-Jünger-Auseinandersetzung sind. Nicht im Hinblick auf die Aussicht, dass es auch in diesem Krieg keinen Sieger geben wird, sondern auch, was den Ausbruch des Krieges betrifft. 1950 war Korea für die USA zweitrangig. Europa war das Gravitationszentrum, an dem alle militärische Macht geballt werden musste. Heute ist umgekehrt. Die USA müssen sich im Ostpazifik konzentrieren und haben da auch entsprechend große Mengen an Menschen und Material konzentriert. Eine Konstellation, die offensichtlich nicht nur Putin für sich zu nutzen weiß, sondern eben auch der Gaza-Krieg ist davon ja nicht ganz unberührt. Ein sicheres Indiz dafür, dass die darüber hinausgehende Deutung schwierig ist, liegt in der fehlenden Geschlossenheit der europäischen Rechten bezüglich der Frage, welche Konfliktpartei im Ukraine-Krieg zu unterstützen sei. Auf der einen Seite, und dieser Krieg betrifft uns ja im Gegensatz zum Krieg in Israel direkt, auf der einen Seite steht da das ukrainische Volk, das sich gegen den imperialen Aggressor wehrt und einen selbstverständlichen Nationalismus kultiviert, dabei aber auch die zivilreligiösen Dogmen seiner Verbündeten ins Land trägt und es der One-World-Strategie unterwirft. Auf der anderen Seite steht Russland, das sich gegen die unipolare Weltordnung, die Dekadenz des Westens und dessen Geringschätzung von Familie, Religion und Staat zur Wehr setzt, gleichzeitig aber eine Entnazifizierung der Ukraine anstrebt. Diese Deutungen, ich habe sie versucht jetzt so ein bisschen differenziert darzustellen mit dem Für und Wider, speisen sich vorwiegend aus Gerüchten und Vermutungen, da es für uns alle schwierig ist, durch den Nebel des Krieges die Propaganda beider Seiten überhaupt zu erkennen, was dort jeweils vor sich geht. Aber der kulturelle Konflikt zwischen Russland und dem Westen ist ja deutlich älter als der aktuelle Krieg in der Ukraine. Der Publizist Hauke Ritz, ein Politikwissenschaftler, der auch später noch ein Buch dazu geschrieben hat, zu dem Thema, hat sich schon frühzeitig auf die kulturelle Dimension dieser Auseinandersetzung bezogen. Er beschreibt einen Streit um eine moderne und eine postmoderne Weltsicht. Es gehe letztlich um die Frage, wie die Menschheit im 21. Jahrhundert mit ihren in der bisherigen Geschichte entstandenen Traditionen umgehen soll. Sollen sie verwandelt, angeeignet und bewahrt werden? Oder sollen sie zerstört und abgeschnitten werden? Die Moderne, so Ritz, plädiert für Bewahrung und Integration in die moderne Lebenswelt. Die Postmoderne will sie dekonstruierend relativieren. Russland hat sich für Erstes entschieden, pflegt die nationale Identität, erkennt die Kirche als Faktor an und stellt Gruppen über Einzelidentität. Darin kann man eine Reaktion auch auf die sowjetische Erfahrung sehen, die ja als eine von oben durchgeführte, brutal erfolgte Modernisierung angesehen werden kann. Ritz fordert die Anerkennung der kulturellen Eigenständigkeit Russlands durch den Westen, der dazu aber einsehen müsste, dass ein Projekt der grenzenlosen Freiheit in die Sackgasse führt. Eine solche Einsicht fällt dem Sieger, damit kommen wir auf Schmidt zurück, naturgemäß schwer, der darüber hinaus sogar blind sein mag für die zersetzende Kraft des Liberalismus, die ja auch auf ihn zurückschlägt. Dieser Konflikt zwischen Moderne und Postmoderne lässt sich im Sinne von Karl Schmidt etwas konkreter fassen, nämlich als konkrete Dialektik von Partikularismus und Universalismus. Diese spiegelt sich immer noch in der Dialektik der Land, Russland, China, Iran und Seemächte, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und Japan wieder, was bei jedem Europäer natürlich sofort die Frage nach der Gültigkeit dieser Einteilung aufkommen lässt. Folgt aus unserer Eigenschaft als Landmacht der Partikularismus oder sind wir durch den hierzulande kultivierten Universalismus geistig endgültig zum Anhängsel der Seemächte geworden? Partikularismus und Universalismus sind aber unabhängig davon die Ideen, zwischen denen sich die Zukunft der Welt entscheidet. Rolf-Peter Sieferle hat das bereits 1994 in aller Deutlichkeit formuliert. Zitat: Der heutige defensive Universalismus steht in einem totalen Gegensatz zu den Interessen der Menschen in den Wohlstandszonen und seinem letzten Ziel, einer planetarisch-humanitären Gerechtigkeit. Zitat Ende. Er folgt einem abstrakten Prinzip. Der nationale Partikularismus vertritt dagegen konkrete Interessen, kommt aber in der universalistisch geprägten Welt unter die Räder. Zitat Sieferle: Visionslose Interessenvertretung gegen bodenlose Gesinnungsethik, dies mag die Konfrontation der Zukunft sein. Vielleicht haben dabei die Interessen zumindest kurzfristig die besseren Karten. Das mag für den gesinnungsethischen Rigorismus jedoch lediglich Anlass für eine größere Radikalität sein. Zitat Ende. Wir sehen also, dass sich dieses Verhältnis nicht nur als totaler Gegensatz, sondern auch im Sinne Jüngers als Polarität denken lässt. Universalismus und Partikularismus sind aufeinander bezogen, sind Haltungen, die einander bedingen und sich gegenseitig befeuern und die ohne ihren Gegenpol zur Entartung neigen. Aus der genügsamen Selbstbeschränkung wird ohne eine über sie hinausweisende Idee die bornierte Selbstvergottung. Aus der ausgreifenden Systemidee ohne ein begrenzendes Moment missionarisches Eifertum. In dieser Spannung leben nicht nur die Deutschen, aber vor allem die Deutschen. Zitat: Deutschland ist heute das Schlaraffenland der Erfolgswichte, denen die moralische Prostitution längst zur selbstverständlichen Voraussetzung des sozialen Aufstiegs wurde. Zugleich aber ist und bleibt es das Land, das mit Preußen im realen und mit Hegel im idealen Rahmen die heutige Weltgestalt dermaßen prägte, wie nicht viele weitere Länder. Zitat Ende. Das schrieb der Privatgelehrte Johannes Barnik wenige Jahre nach der Jünger-Schmidt-Debatte. Sein Anspruch, dass wir noch nicht am Ende sind, dass unser Dasein als Deutsche sich für die Weltgeschichte noch lohnt, konnte bislang nicht eingelöst werden, bleibt aber angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen, bleibt unser gordischer Knoten, den es zu lösen gilt. Vielen Dank.